Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Du hast es drauf. Talent. Das Thema heute. 900 Punkte im Abitur. Mehr geht nicht. Das sind 15 Punkte. Die ganze Abi-Zeit über in jedem Fach. Dieses Sensationsabitur hat Antonia Arndt aus Berlin vor 2 Jahren hingelegt. Wie hat sie das gemacht? Mit unfassbar viel Talent oder hat sie 24/7 gepaukt? Oder beides? Sie erzählt es euch. Außerdem werfen wir einen Blick in die sogenannten Fußball-Talentschmieden in der Republik. Deutschlandfunk-Sportkollege Matthias Friebe sagt uns, was Fußballnachwuchs alles leisten muss und wie hoch am Ende die Chancen stehen, tatsächlich Fußballmillionär in einem großen Verein zu werden. Jetzt aber erstmal Antonia. Ich habe sie gefragt. Antonia, du bist ja inzwischen Jurastudentin und quasi direkt vom Hörsaal zu uns ins Studio gekommen. Worin hast du eigentlich gerade geschrieben?
Ich habe gerade Zivilrecht geschrieben. Und zwar Familienrecht, Erbrecht, Sachenrecht und Zivilprozessrecht. Ich habe Montag auch schon eine Klausur geschrieben und dann jetzt nochmal einen Tag sich nochmal auf die 4 Fächer zu konzentrieren, war auch schon ganz schön hart.
Was für ein Gefühl hast du?
Ja, ich finde, bei Jura kann man das immer sehr schwer einschätzen, weil man schreibt ja wirklich viel und oft gibt es auch mehrere Lösungswege. Und wenn man sich danach mit anderen unterhält, hat irgendwie jeder was anderes.
Jeder was anderes, ne? Ist ganz
und man
witzig.
Weiß halt nie, ob das jetzt so durchgeht, wie man es selber gelöst hat. Deswegen, ja, also ich konnte was antworten auf die Fragen, aber mal gucken.
Okay, jetzt ist dein Abi ja schon 2 Jahre her. Inzwischen wissen wir ja, bist du Jurastudentin. Wenn du jetzt an deine 900 Punkte zurückdenkst, falls du es noch irgendwie kannst, wie hast du dich denn damals gefühlt, als du dein Abi-Zeugnis mit diesen 900 Punkten drauf, da steht ja alles drauf, in der Hand gehalten hast?
Also ich war erstmal richtig froh, dass sich der Aufwand gelohnt hat, dass sich ja das viele Lernen ausgezahlt hat. Und ja, also das habe ich eigentlich als den optimalen Start sozusagen für den nächsten Schritt, also Studium, empfunden. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie mich darauf ausgeruht, sondern dachte, okay, jetzt ist für den nächsten Lebensschritt ein guter Start da, aber dann muss man gucken, wie man dann in dieser neuen Phase weiterkommt.
Das hast du in dem Moment gedacht, in dem du dieses Bomben-Abi-Zeugnis in der Hand hattest? Da hast du darüber nachgedacht, dass du schon den nächsten Step jetzt irgendwie planen musst in deinem Leben? Das hast du in dem Moment gedacht?
Also dadurch, dass ich ja nicht hundertprozentig sicher war, was ich studieren wollte, habe ich schon so versucht, eben das Beste aus meinem Abi rauszuholen.
Wegen Numerus Clausus, weil du wahrscheinlich auch gedacht hast, wenn ich ein Fach studiere mit Numerus Clausus, dann muss das Abi schon mal ganz gut sein.
Ja, also damit ich halt eine große Auswahl hätte.
Ja.
Genau, ja. Hm. Ja, natürlich ist dann auch viel Anspannung abgefallen, aber schon auch ein bisschen auf die Zukunft gerichtet, das, was ich da gedacht habe.
Verrückt. Ich glaube, als ich mein Abi-Zeugnis bekommen habe, war ich einfach nur betrunken. Und hab nur gedacht, geil, gleich Party. Aber gut, so denkt jeder was anderes, ne? Wir reden ja heute Abend über Talent und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass unsere Hörer und Hörerinnen sich fragen, Alter, wie hat die das gemacht? Ist sie irgendwie hochbegabt? Hat die mega Talent in verschiedenen Fächern? Wie kann das sein? Oder ist es Disziplin? Ist es Fleiß? Was ist es denn bei dir gewesen?
Also ich glaube, es war so eine Mischung aus allem. Ich glaube jetzt nicht, dass ich hochbegabt bin oder so. Ich habe nur einfach Interesse an vielen Fächern und habe in der Schule auch ja eigentlich mich mit dem gleichen Interesse an jedes Fach rangesetzt und war natürlich auch diszipliniert und habe viel dafür gemacht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so einfach gefallen ist. Aber andererseits musste ich auch auf nichts verzichten, was ich gerne machen wollte. Also ich habe da eigentlich nichts zurückgestellt. Ja, ich hatte einfach immer von mir aus das Gefühl, dass ich jetzt gerne meine Sachen erledigen möchte, mich gut vorbereiten möchte. Ja.
Meinst du, du hast auch ein besonderes Talent zum Lernen? Weil es gibt ja auch Leute, denen fällt das schwer, ne? Es gibt ja auch Leute, die können sich nicht so lange konzentrieren oder die lassen sich schnell ablenken oder haben das Gefühl, sie können in so eine Materie gar nicht so tief eintauchen, beziehungsweise dann gibt es Leute, die können gut auswendig lernen, Leute, die können das nicht. Also hast du das Gefühl, du kannst auch einfach gut lernen, du hast ein Talent dafür?
Ja, ich finde irgendwie den Begriff Talent, ich weiß nicht so genau, ich würde mich jetzt nicht als ein solches bezeichnen, aber also ich konnte mich schon immer dann lange auch konzentrieren, wo andere vielleicht sagen, hey, wie kannst du dich so lange konzentrieren, ich brauche da immer mal eine Pause. Hm. Das fiel mir halt zum Beispiel nicht so schwierig, da dann mehrere Stunden auch mich auf ein Thema zu konzentrieren, sodass ich danach dann auch das Thema verstanden hatte.
Also du wolltest es auch wirklich verstehen. Ja. Du konntest nicht aufhören, bevor du das Gefühl hattest, ich habe es jetzt komplett begriffen.
Ja, nee, und das merke ich jetzt auch im Studium, dass es da eben einfach so viel Stoff ist, dass man nicht mehr alles sofort versteht und auch mit viel Lernen vielleicht nicht immer alles versteht, weil es einfach viel zu viel Stoff ist. Und das ist schon eine kleine Umstellung.
Hast du auch das Gefühl gehabt, dass dich vielleicht die Sachen, also die Themen und die verschiedenen Fächer ein bisschen mehr interessiert haben als deine Klassenkameraden?
Ja, also es gab schon welche, die dann Fächer einfach außen vor gelassen haben, weil sie auch wussten, in anderen sind sie besser und dann legen sie da den Fokus drauf. Aber wie gesagt, ich hatte irgendwie wirklich an allem Interesse und ja, habe dann versucht, auch mich in alles einzufuchsen und zu verstehen.
Jetzt sehen dich ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Also Antonia ist ein hübsches Mädchen, stylisch angezogen. Also ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt ein Mädchen rein, ne, so eine klassische Streberin, die kommt jetzt hier rein und dann denkst du so, ja klar. Haben sich deine Klassenkameraden irgendwie anders behandelt, weil du die super Antonia warst?
Viele waren ehrlich gesagt eher sehr positiv, haben darauf immer reagiert. Ja, also manchmal vielleicht so kleine Neckereien,
Sticheleien.
Die genau auch gegenüber anderen Kameraden, die dann vielleicht in dem Fach immer besonders gut waren oder so, aber jetzt nicht irgendwie völlig abwertendes Verhalten oder so, also nee.
Okay, hast du Glück gehabt. Also ja. Da habe ich auch schon andere Sachen gehört von Leuten, die gut, besonders gut in der Schule sind, dass die sich da andere Sachen gefallen lassen mussten. Bist du eigentlich irgendwann in deinem Abi auch mal steil gegangen oder gar nicht?
Also ich hatte, wie gesagt, alles, was ich wollte. Ich bin auch feiern gegangen, habe auch mit Freunden gechillt. Also wie gesagt, ich musste irgendwie auf nichts verzichten. Also ich habe auch einfach mir meine Tage so strukturiert, dass ich dann eben da feiern konnte, ausschlafen konnte und dann wieder lernen konnte, dann zum Sport konnte. Aber also...
Wie macht man das? Bei mir sind lauter Fragezeichen im Kopf, Antonia.
Ja, es klingt jetzt auch alles so strukturiert und als ob es nie irgendwie mir nicht so gut ginge oder nie mal irgendwas nicht klappt. Also man hat natürlich immer irgendwie auch Phasen gehabt, wo man nicht so konzentriert war oder wo man gesagt hätte, oh, hätte ich mal jetzt lieber irgendwie das anders gestaltet, meinen Tag, jetzt habe ich ja so viel Zeit verschwendet oder so. Also es war jetzt nicht immer so immer mega diszipliniert und alles so eine halbe Stunde darf ich jetzt das machen, eine halbe Stunde das, aber halt schon so, dass man eine strukturierte Woche hatte. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich nichts zurückgestellt, was ich machen wollte.
Okay, jetzt kommst du aus dem Lehrerhaushalt. Hast du das Gefühl, dass per se von dir ein bisschen mehr erwartet wurde, weil deine Eltern halt Lehrer sind und du dich deswegen auch noch ein bisschen mehr angestrengt hast oder hat das gar keine Rolle für dich gespielt?
Also eigentlich hat es gar keine Rolle für mich gespielt und meine Eltern haben auch eher immer mal gesagt so, ach, musst du das denn wirklich so vertieft lernen oder so? Also eher so.
Bei uns in der Schule wird nur oberflächlich unterrichtet.
Ja, nee, aber es war eigentlich gar nicht so. Also ich wurde es von vielen gefragt, so, ja, wollen deine Eltern, dass du das so machst und dass du so super bist? Aber also ich habe eigentlich von deren Seite gar keinen Druck irgendwie erfahren. Den habe ich mir dann eher irgendwie selber gemacht, weil ich dachte, okay, also ich habe so gute Ergebnisse, jetzt muss ich das so aufrechterhalten. Aber meine Eltern haben immer gesagt, wenn es nicht so klappt, ist natürlich nicht schlimm, auch wenn du viel gelernt hast. Also eigentlich habe ich von deren Seite, kam sozusagen der Anspruch eher von mir als von ihnen.
Jetzt sage ich mal was. Mama, das geht jetzt an dich. Du hast bei einer 3 immer geschimpft, wollte ich jetzt nur mal an dieser Stelle sagen. Gut, Antonia, jetzt hast du ja eben schon erzählt, du wolltest den Sachen immer auf den Grund gehen. Also von dir aus wolltest du eigentlich immer so lange lernen, bis du es wirklich richtig verstanden hast.
Mhm.
Meinst du, das hat auch dazu geführt, dass du dich für Jura als Studium entschieden hast? Weil da geht man den Dingen ja nun auch auf den Grund.
Ja, also das kann schon sein. Es gefällt mir auf jeden Fall am Studium, dass es irgendwie ein unscheinbares Problem gibt, aber das dann doch nicht so unscheinbar ist und es viele unterschiedliche Ansichten gibt, die das unterschiedlich angehen und auch so alltägliche Sachen so nochmal auseinander nimmt, wie die rechtlich sind. Manchmal kann man da seinen Ansprüchen da wirklich alles zu durchdringen, nicht so gerecht werden, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und alles, was man in Jura behandelt, finde ich, hat so einen Bezug zu der Welt, in der wir leben. Also wir haben zum Beispiel Europarecht gehabt und einfach aktuelle Themen, die man in den Nachrichten hört, einfach von der rechtlichen Seite betrachtet. Und also das hat mich interessiert. Ich habe mich während meines Freiwilligendienstes immer in Vorlesungen gesetzt und mal geguckt, worüber so gesprochen wird. Und ja, ich dachte auch, diese Mischung aus ja, strukturiertem Durchdenken von Problemen und dann noch dieser Bezug zum Aktuellen würde mich jetzt mehr interessieren als andere Fächer.
Jetzt hast du schon gesagt, Freiwilligendienst, also du hast nach dem Abitur nicht direkt weitergemacht mit dem Studium, sondern hast dir doch so eine kleine Auszeit.
Ja.
Auszeit ist ja in dem Sinn auch nicht, du hast ja was gearbeitet, aber so ein bisschen für den Kopf vielleicht so einen Puffer gegönnt, oder? Um dir zu überlegen, hast du das extra gemacht, um dir zu überlegen, wie es weitergeht, oder?
Ja, doch, also ich wollte mir die Zeit nehmen, um ja, mir zu überlegen, was ich jetzt wirklich studieren möchte, was ich später machen möchte. Und da wusste ich, dass ich neben dem Freiwilligendienst Zeit habe, mich um eine Uni zu kümmern, um ein Fach zu kümmern. Und genau, und ich fand es halt schön, einfach beim Freiwilligendienst, dass man da 8 Stunden am Tag arbeitet und dann nach Hause geht und die Arbeit dann da lässt, weil man in der Schule und in der Uni nimmt man ja alles den ganzen Tag mit sich mit. Und ja, das war einfach schön, mal so diesen Arbeitsalltag mitzuerleben, dann mit anderen jungen Menschen auch. Also ich habe im Sport einen Freiwilligendienst gemacht, Sport zu machen, auf Fahrten zu fahren und ja, also ich bereue es auf jeden Fall überhaupt nicht und ja, würde es immer wieder machen nach dem Abi.
Jetzt in deinem Studium, das hast du gerade gesagt, die Klausur, du kannst gar nicht so richtig einschätzen. wie die für dich ausgefallen ist, ob die gut ist oder nicht so gut. Mhm. Also ich entnehme dem, da sind jetzt nicht immer volle Punktzahl bei jeder Klausur angesagt in Jura, oder?
Auf gar keinen Fall.
Was ja auch gar nicht geht bei Jura, da kann man ja froh sein, wenn man gut hat, da ist man schon über alle Maßen gut.
Ja, nee, also den Anspruch stelle ich auch jetzt nicht an mich. Dadurch, dass man ja Fälle löst, wo es in verschiedene Richtungen gehen kann, weiß man auch immer nicht, wie ist jetzt das Argument angekommen oder das. Also es ist einfach ganz anders, weil es jetzt irgendwie kein Multiple-Choice oder sowas ist. Mhm. Und deswegen kann ich es auch immer sehr schwer einschätzen. Aber ich gehe auf jeden Fall nicht mit dem Anspruch daran, jetzt volle Punktzahl zu bekommen, sondern einfach so gut zu machen, wie ich kann und ja, dann hoffentlich mit dem Ergebnis zufrieden zu sein.
Antonia Arndt aus Berlin hat vor 2 Jahren ein super Abi hingelegt. 900 von 900 möglichen Gesamtpunkten. Inzwischen studiert sie Jura. Und da ist es auch weiterhin ihr strukturiertes Leben, ihre unbedingte Neugier, allem auf den Grund gehen zu wollen, dass sie sich gut lange konzentrieren kann und klar auch Talent.
Deutschlandfunk Nova.
Ich will irgendwann mal in der Bundesliga spielen. Diesen Traum haben ja ganz viele junge Fußballspielerinnen und Spieler. Das wissen natürlich auch die Vereine und auch die sind natürlich auf junge Talente angewiesen, um langfristig erfolgreich zu sein. Und für Vereine ist es oft natürlich viel, viel günstiger, eigene Talente aufzubauen, als am Ende teure Spieler von anderen Vereinen zu kaufen. Ich sag nur, Neymar für 500 Millionen Euro oder so. Deswegen gibt es bei den Bundesliga-Vereinen sogenannte Talentschmieden. Was passiert da mit jungen Nachwuchsfußballerinnen und Fußballern? Darüber rede ich jetzt mit Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Matthias, sag mal, welche Bundesliga-Vereine sind denn bei der Talentförderung besonders gut aufgestellt?
Ja, das ist ziemlich schwer zu sagen. Da muss man ein Kriterium ja finden, wonach man das messen kann. Auf jeden Fall muss man mal festhalten, seit ungefähr 20 Jahren müssen alle Bundesligisten und auch die Zweitligisten ein sogenanntes Nachwuchsleistungszentrum haben, sonst kriegen sie gar keine Lizenz, dürfen gar nicht in der Bundesliga spielen, also diese Talentschmiede. Und jetzt kann man natürlich den Erfolg so ein bisschen daran messen, wie viele aus diesen Internaten, aus diesen Leistungszentren schaffen es dann in die Bundesliga. Und wenn man sich mal die ganz aktuellen Zahlen anguckt, ich habe das gerade noch mal ein bisschen durchgeblättert, dann kann man ja zum Beispiel zählen, wie viele Spieler, die mal in der eigenen Jugend gespielt haben, spielen heute bei dem gleichen Verein in der Bundesliga. Und da sind dann in dieser Saison, Stand heute, Stuttgart und Mainz ganz weit vorne mit 7 Spielern. Das ist aber nur eine Momentaufnahme. Bayern zum Beispiel hat 4 Leute, die es bis in die Bundesliga geschafft haben. Und Leipzig, letzter Platz, 0 Talente in der Bundesliga-Mannschaft. Das liegt aber daran, den Verein und auch das Internat gibt es noch gar nicht so lange. Aber das ist nur ein Anhaltspunkt, weil es gibt ja auch Talente, die dann zu einem anderen Verein wechseln. Die sind jetzt nicht dabei in dieser Rangliste. Auf jeden Fall haben sich in den letzten Jahren vor allem die Bayern und die Schalker einen guten Namen gemacht. Wenn ich dir nur mal so ein paar Namen sage, die kennt man Land auf und Land ab. Mhm. Also aus dem Bayern-Internat kommen Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller. Bei Schalke haben wir Mesut Özil, Leroy Sané. Das sind schon dann die großen Namen, die man nachher auch in der Nationalmannschaft dann findet. Aber wirklich zu messen, wer jetzt so das beste Internat ist, das funktioniert so nicht.
Mhm. Wie werden denn die Talente ausgesucht? Stehen da irgendwelche Talentscouts am Rand, wenn junge Fußballer kicken oder wie funktioniert das?
Ja, so kann man sich das vorstellen und zwar schon von ziemlich früh an. Also die ersten Scouts machen sich so zu Spielen und Turnieren auf. Da sind die Kinder so ungefähr 8 oder 9, würde ich sagen. Mhm. Also noch die ganz kleinen Minikicker und die werden dann schon ausgesucht, von Experten beobachtet und dann gibt es dann auch so Stützpunkttraining. Es gibt deutschlandweit so 350 Stützpunkte ungefähr. Und dann im nächsten Schritt kommen dann eben diese Nachwuchszentren der Bundesligisten. Das ist dann Stufe 2. Da gibt es dann 55 von in Deutschland. Und dann gibt es in Stufe 3 nochmal so spezielle Nachwuchsturniere. Da gibt es auch in Deutschland das weltberühmteste. Da kommen dann auch die Scouts vom FC Barcelona oder von Real Madrid vorbei und suchen die Talente. Und bei diesen Turnieren, wer da groß rauskommt, der hat auch nachher meistens, nicht immer, aber meistens auch eine ganz gute Karriere vor sich. Da haben zum Beispiel auch so Spieler wie Manuel Neuer mitgespielt. Aber das ist dann so ein Prozess und der fängt tatsächlich schon bei den 8-Jährigen an.
Jetzt heißt es ja, dass den Talenten schon immer früher gute Verträge angeboten werden. Was wird denn den jungen Leuten da versprochen?
Ich glaube, so viel versprechen muss man denen gar nicht, weil es gibt Millionen von Kindern, die diesen Traum haben, mal einmal Bundesliga spielen oder Weltmeister werden. Das ist einfach ein großer Traum, der natürlich auch immer wieder befördert wird. Und da ist jeder Schritt, sei er noch so klein, die Auswahl zu einem Stützpunkt oder so schon was, was Hoffnung macht, den Kids und natürlich auch den Eltern. Und deswegen kann man das vielleicht gar nicht sagen, dass da so viele Versprechen gemacht werden müssen. Die werden natürlich auch gemacht, meistens in Form von Geld. Also die Zahlen sind ein bisschen schwierig zu bestimmen, aber man kann davon ausgehen, dass ein Jugendlicher 14, 15, 16 Jahre einige 1000 Euro im Monat schon bekommt an Lohn. Man sagt, das hört man, dass ein 16-Jähriger bei Bayern, der es bis dahin geschafft hat, so ungefähr 10.000 Euro im Monat verdienen kann.
Ja,
muss man natürlich
schlecht.
Aber auch sagen, dass da bis dahin schon einiges investiert wurde und dass auch nicht jeder so weit kommt, sondern nur die allerwenigsten. Und die ganz astronomischen Summen, die zahlen dann vielleicht Real Madrid und Co. für die Spieler, die dann schon als 13-Jähriger als der neue Messi gehandelt werden.
Mhm. Jetzt schaffen es ja nur die wenigsten am Ende dann wirklich in die Bundesliga, in die A-Mannschaften. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen mit Zahlen untermauert. Was würdest du sagen, werden den Talenten da auch oft falsche Hoffnungen gemacht?
Ja, ich glaube, die machen sich aber viele auch von ganz alleine. Da muss man eigentlich schon fast bremsen von Vereinsseite aus. Das gilt für die Kinder dann selber, die sich Hoffnungen machen, aber auch vor allen Dingen für die Eltern. Das sagen auch immer die Verantwortlichen, dass man da ein bisschen erklären muss, dass so eine Auswahl an den Stützpunkt, von denen es ja über 350 gibt, nicht bedeutet, der wird automatisch Fußballprofi. Das kann man sich relativ leicht verdeutlichen. Ich habe noch mal ein paar Zahlen dafür. Also es sind einige Tausend, die alleine in den Spitzeninternaten sind bei den 55 Topclubs. In der Bundesliga spielen ungefähr 450 Spieler aus Deutschland. Wenn man das jetzt mal teilt durch 18 Vereine und dann noch mal teilt durch die Jahrgänge, da werden ja jedes Jahr viele Talente ausgebildet, kommt man im Schnitt über den Daumen gepeilt so auf 1 bis 2 pro Jahr und Verein, die es überhaupt in die Nähe der Bundesliga schaffen. Mhm. Und da kann man sich ausrechnen, wie viele tausend Träume da auch in dieser allerhöchsten Elite schon zerplatzen.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was die Kids alles machen müssen? Also wie so ein Tagesablauf ungefähr aussieht von so einem Kid in so einer Talentschmiede?
Das ist natürlich vor allen Dingen Training. Das ist die Ausbildung im Verein, das Spielen in den Mannschaften. Aber viele Vereine legen auch sehr großen Wert auf die schulische Ausbildung. Zum Beispiel bei den Bayern ist es so, dass man die Verträge und das Geld auch nur dann bekommt, wenn gleichzeitig die schulische Leistungen stimmen, da legt man schon großen Wert drauf, weil, wie gesagt, wenn so viele Kinder oder Jugendliche so früh dann herausfallen, auch mit 17, 18, 19 und die haben dann keine gute schulische Ausbildung, dann haben sie ihre ganze Jugend einem Traum geopfert, der nachher einfach zerplatzt ist und stehen mit nichts da. Deswegen ist das viel wichtiger geworden. Also es ist viel Training, viel Schule und es ist eigentlich ein Fulltime-Job.
Oh je. Matthias, dankeschön.
Gerne.
Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk Sportredaktion hat uns erklärt, was mit jungen Nachwuchsfußballern in den sogenannten Talentschmieden der Bundesliga-Vereine passiert. Ihr habt es gehört, kicken rund um die Uhr. Und am Ende schaffen es dann nur ganz wenige zu Fußballmillionären in die ganz großen Clubs.
Deutschlandfunk.
Als ich mir nach der Schule überlegt habe, was ich machen will, habe ich mich gefragt, worauf habe ich denn eigentlich Bock? Was macht mir Spaß? Und vor allem, was interessiert mich? Und habe mich dann entschieden, was ich beruflich werden will. Aljoscha Neubauer ist Psychologe an der Uni Graz, hat gerade ein Buch rausgebracht mit dem Titel Mach, was du kannst. Er sagt, mach das nicht so. Nicht das machen, was einen interessiert, sondern das, was man von Haus aus gut kann, was man einfach so drauf hat. Talent. Warum, habe ich ihn gefragt? Was ist wichtiger, Talent oder Interesse?
Talent heißt vor allem eines, ich muss mit weniger Aufwand mehr erreichen. Talent ist im Prinzip Lernfähigkeit. Und wenn ich ein Talent für etwas habe, dann muss ich nicht so viel Arbeit, Disziplin, Selbstdisziplin, Aufwand und so weiter, Energie investieren, wie in einem Bereich, wo ich weniger talentiert bin. Natürlich kann ich mit weniger Talent auch vielleicht viel erreichen, aber der Aufwand ist viel größer. Das heißt, ich muss viel mehr üben, viel mehr lernen, viel mehr Praxis erwerben und so weiter. Es geht mir nicht so leicht von der Hand.
Wenn ich ein Talent habe, Musik zu machen, ist das dann nicht auch mein persönliches Interesse?
In vielen Fällen passt das zusammen und bei vielen Menschen, gerade im Bereich der Musik, ist es so, dass die Übereinstimmung von Begabung, also der Eignung und dem Interesse, der Neigung tatsächlich sehr gut zusammenpasst. Es gibt aber andere Bereiche und gerade im Bereich kognitiver Fähigkeiten, also sprachlicher, mathematischer, räumlicher Fähigkeiten, die wir unter dem Begriff Intelligenz auch subsumieren, bei denen passt das oft nicht so zusammen und Menschen haben auch erstaunlicherweise zum Teil keine guten Selbsteinschätzungen. Das heißt, sie liegen darin, wie gut sie glauben, in etwas zu sein, auch immer wieder falsch und das in der Folge führt dann dazu, dass sie sich für Dinge interessieren, für die sie vielleicht nicht optimal geeignet sind. Und in Wirklichkeit würde das eigentliche Talent vielleicht woanders liegen und man hätte vielleicht viel größere Chancen, in einem Beruf mehr zu erreichen und mit weniger Aufwand mehr zu erreichen, wenn man seine verborgenen Talente herausfinden würde.
Ich habe immer gedacht, die Dinge, in denen man Talent hat, die interessieren einen auch ein bisschen mehr und die machen es am Ende dann auch einfacher für einen, zum Beispiel zu sagen, aus diesem Talent mache ich meinen Job. Jetzt sagen Sie aber das genaue Gegenteil. Sie sagen ja, Talent ist nicht das gleiche wie persönliches Interesse und persönliches Interesse ist eigentlich schlechter als Grundlage, um einen Job auszusuchen.
Das sind alles sogenannte Metastudien, also viele aggregierte Einzelstudien an zigtausenden Personen, die man in sogenannten Meta-Analysen zusammengefasst hat, bei denen man herausgefunden hat, dass der Zusammenhang zwischen Begabung oder Talent und dem späteren beruflichen Erfolg deutlich höher ist als der Zusammenhang zwischen den beruflichen Interessen und dem späteren beruflichen Erfolg. Noch dazu ist es so, dass andere Meta-Analysen wieder zeigen, dass die Begabungen und die Interessen erstaunlich gering zusammenhängen. Das heißt, man interessiert sich nicht automatisch für das, wofür man begabt ist oder umgekehrt. Viele Menschen interessieren sich für etwas, wo sie nicht so gut begabt sind und umgekehrt haben sie vielleicht Begabungen irgendwo und interessieren sich aber gar nicht dafür. Unsere Interessen sind auch immer wieder von unserer Umwelt, von Stereotypen, von Geschlechterstereotypen, von Einflüsterungen von Freunden, Bekannten, Verwandten und so weiter beeinflusst. Es gibt Stereotype in bestimmten Berufsgruppen. Ärzte wollen, dass ihre Söhne und Väter unbedingt auch Mediziner werden. Ähnlich ist das bei Juristen. Und vielleicht passt aber ja, das Talent in dem Fall gar nicht dazu. Und man sollte vielleicht mal eher schauen, wofür man wirklich geeignet ist und nicht nur irgendwelchen Stereotypen folgen.
Aber wie finde ich das denn dann raus, wofür ich besonders begabt bin?
Am besten, indem man zu einer Berufsberatung geht und sich dort psychologischen Tests unterzieht. Berufsberater haben eine Batterie an Begabungs- oder Talentetests. Es gibt immer mehr sogenannte Talente-Checks, mit denen man herausfinden kann, wo denn das tatsächliche Talent liegt. Und immer wieder zeigt sich dann, dass das eigentliche Talent oder der Talente-Schwerpunkt woanders liegt, als wo man eigentlich geglaubt hat. Und dann sage ich, wenn man das herausfindet, dann sollte man vielleicht einfach seinem Talent eine Chance geben und mal schauen, ob man nicht dort auch einen Beruf finden könnte, in dem man dieses Talent einsetzen kann.
Dann nehme ich jetzt mal mich als konkretes Beispiel, damit ich es mal irgendwie richtig verstehe. Also ich habe ein Talent für Musik schon immer gehabt. 12 Jahre habe ich, glaube ich, Querflöte gespielt. Ich habe auch mal angefangen, Musik zu studieren, fand es zum Kotzen langweilig, habe es deswegen abgebrochen und bin jetzt Journalistin. Das kann ich vielleicht nicht ganz so gut, keine Ahnung. Aber ich sag mal so, es reicht eventuell. Habe ich es jetzt alles falsch gemacht, weil ich nicht meinem Talent, Musikerin zu werden, gefolgt bin, sondern stattdessen hinter diesem Mikrofon stehe? Oder ist es auch okay oder muss ich den Job noch wechseln? Oder?
Nein, das ist auch okay. Es heißt ja nicht, dass wenn Sie ein besonderes musikalisches Talent haben, dass das sprachliche Talent zum Beispiel, das Sie für Ihren Beruf brauchen, deshalb gering ausgeprägt ist. Der Bereich Musik ist sowieso immer ein besonders schwieriger, weil im Bereich der Musik weiß man, da schaffen es wirklich nur die obersten 1% wirklich später mal davon halbwegs gut leben zu können, weil der Bereich der Musik, der professionellen Musikausübung halt extrem selektiv ist und es da wirklich nur die absoluten Spitzenbegabungen schaffen, davon gut leben zu können.
Was macht mich denn am Ende glücklicher, wenn ich mich mehr nach meinem Talent richte oder nach meinem Interesse?
Das kann man pauschal nicht beantworten. Zum einen sage ich, es hängt natürlich auch von meinen beruflichen Zielen ab. Wenn ich sage, ich möchte einen Beruf nur zum Broterwerb und der Beruf ist für mich nicht das Wichtigste im Leben, dann ist das Talent weniger wichtig als vielleicht das Interesse und dann kann ich das Interesse vielleicht höher gewichten. Wenn ich allerdings hohe berufliche Ziele verfolge, dann ist es wichtig, dass das zu meinem Talent passt, weil die wirklich sozusagen eine gute Karriereentwicklung wird man wesentlich wahrscheinlicher erreichen, wenn man sich auf seine Talente spezialisiert oder fokussiert, als wenn man das nicht tut.
Und wenn ich jetzt erst ganz spät mein Talent entdecke oder mich auf mein Talent besinne, würden Sie dann sagen, jetzt noch den Job wechseln macht Sinn?
Das kommt drauf an. Wenn man glücklich ist in seinem Job und wenn man sagt, das Gehalt stimmt, die Rahmenbedingungen, das Umfeld ist okay, warum sollte man dann wechseln? Tatsächlich ist es aber so, dass in der heutigen Zeit ja viele Menschen auch unglücklich sind mit ihrem Beruf. Und zum Teil, Stichwort Industrie 4.0, auch immer mehr Menschen gezwungen sind, auch im höheren Alter noch ihren Beruf zu wechseln, weil es immer mehr berufliche Veränderungen in der Berufswelt gibt. Es fallen immer mehr klassische Berufe weg, es entstehen neue Berufsbilder, was dazu führt, dass Menschen auch zum Teil gezwungen sind, sich beruflich umzuorientieren. Und gerade wenn man älter ist, dann lässt leider, das wissen wir auch aus der psychologischen Forschung, die Lernfähigkeit nach. Und gerade dann macht man es sich wesentlich leichter, wenn man sich auf etwas konzentriert, was man gut kann, wofür man ein gutes Potenzial hat, als wenn man auf etwas fokussiert, wo man eher schwach ausgeprägt ist hinsichtlich seiner Talente.
Aljoscha Neubauer, Psychologe an der Uni Graz, hat in seinem Buch Mach, was du kannst, geschrieben, dass wir uns unseren Beruf lieber nach unseren Talenten als nach unseren Interessen aussuchen sollen. Er hat auch gerade erklärt, warum. Talent hat man halt einfach drauf. Kann man auch ganz schnell umsetzen. Interessen können sich mit dem Alter ändern.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Beaumont-sur-Oise. Was lange nur ein Spiel unter Star-Wars-Fans war, ist jetzt in Frankreich ein echter Wettkampf. Der französische Fechterbund hat Duelle mit dem Laserschwert als offizielle Sportart registriert. Ein Kampf beim klassischen Lichtschwertduell dauert 3 Minuten. Für das Treffen von Körperteilen gibt es verschiedene Punkte. Der Kampf ist entschieden, wenn einer der Duellanten 15 Punkte hat. Wie beim olympischen Fechten wird der Kampf nach jedem Treffer unterbrochen, damit sich das Publikum an dramatischem Laserschwertwirbeln und Posieren erfreuen kann. Anfang Februar war die Faszination des Schauspiels, das nun offiziell als Sportart zählt, in einem Vorort von Paris zu erleben. Bei den Olympischen Spielen in Paris in gut 5 Jahren werden die bunt leuchtenden Waffen allerdings wohl noch nicht auftauchen. Die Zahl der aktiven Lichtschwertathleten liegt in Frankreich erst bei einigen hundert.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.